Der Friedrich, mit dem du heute sprichst, ist ein anderer Friedrich als der von vor 10 Jahren. Mein Antrieb ist tatsächlich, für meine Mädchen und für alle anderen Kids da draußen eine richtig gute Lösung zu bauen. Und das motiviert mich so sehr, dass ich mir auch alle Zeit der Welt nehme, um das hinzubekommen.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Heute habe ich Frederik Harcourt zu Besuch und freue mich total auf unser Gespräch heute. Wir werden über sein neues Startup Cleverly reden, auch ein bisschen über seine bisherige unternehmerische Erfahrung, darüber, was es eigentlich mit den Glücksvideos auf sich hat, darüber hoffentlich auch, warum er auch alle seine Unternehmen mit seiner Frau zusammen gründet. Das sind alles ganz, ganz spannende Dinge und ich verfolge Frederik schon gut seit 8 Jahren und also auch wenn jemand different ist, dann definitiv auch Frederik. Und warum? Darum geht es in der nächsten halben Stunde circa. So, jetzt aber erstmal Frederik, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir heute sprechen.
Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Podcast, bin ganz gespannt, was du mit mir vorhast und bin für alle Schandtaten bereit.
Hervorragend. Dann lass uns mal ganz allgemein anfangen für die paar Menschen in unserer, insbesondere in der Digitalbubble, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, was du machst, wer du bist und vielleicht so ein bisschen als Stütze unser allererstes Kennenlernen, mehr oder weniger. Ich habe dich auf der Bühne von unserem Event in Digital Commerce Day gesehen, 2016 war das, noch mit deinem Startup. I Make You Sexy, das du damals mit dem Detlef Tisoast ja auch zusammen gegründet und betrieben hast. Und du warst definitiv das Highlight an diesem Tag. Alle haben irgendwie mega Spaß gehabt von deiner Bühnenperformance über das Produkt, über den Hintergrund und so weiter. Und es hat auch voll in die Zeit damals gepasst, 2016, sehr marketinglastig, mega Action, so alles irgendwie bunt und so weiter. Und von daher ist, wie gesagt, das ist schon ein paar 8 Jahre her, aber vielleicht kannst du ein bisschen was über die Reise erzählen bis zu diesem Jahr. Das wäre ganz toll.
Sehr gerne. Also ich bin der Frederik, 42 Jahre alt, Unternehmer aus Leidenschaft, lebe hier im wunderschönen Berlin-Kladow. Das ist am Wannsee mit meiner Frau Julia und unseren zwei süßen Töchtern Lilia und Luisa, 6 und 8 Jahre alt. Habe eigentlich mal an der Filmhochschule in München studiert und dann 10 Jahre lang in München und dann in Paris so Sachen verbrochen wie Germany's Next Topmodel, Popstar, Super, denn die Frauentausch bin also eigentlich ein Film- und Fernsehproduzent, bis ich dann 2011 mit 3 ehemaligen Olympioniken und eben nicht mit Detlef Soest, was die meisten dachten, Body Change, I Make You Sexy gegründet habe, aber Detlef, den ich aus Popstars Zeiten kannte und der zu dem Zeitpunkt ein bisschen übergewichtig war, der hat dann sozusagen diese Formel, mit der man tatsächlich nachhaltig abnehmen kann, eingesetzt und damit auch nachhaltig abgenommen. Und dann haben wir den vor unseren Karren gebunden und haben gesagt, hey, lass uns doch damit starten. Dann ist der Claim I Make You Sexy ist geboren worden. Wir waren bei TV Total Anfang 2012 und ja, der Rest ist quasi Geschichte. Dieses Unternehmen hat mir 10 Jahre erlaubt, tatsächlich ganz viel zu lernen. Und das dann 2016 an Ströer verkauft. Unterdessen sind wir sozusagen digitales Abnehmen via App, so ein bisschen wie Freeletics, aber für eine andere Zielgruppe. Sind auch dann in den E-Commerce gegangen, in den Einzelhandel gegangen, in die USA gegangen, nach Brasilien gegangen. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. 2016 dann an Ströer verkauft, 2 Jahre später gemeinsam mit meiner Frau zurückgekauft, als Familienunternehmen 2 Jahre weitergeführt und Ende 2020 an einen sehr, sehr großen Nahrungsergänzungsmittelhersteller nochmal verkauft. Und das waren dann 10 Jahre Body Change, eine wundervolle Zeit. Und dann haben Julia und ich uns so ein bisschen die Frage gestellt, was wollen wir als nächstes gründen? Mir war klar, dass ich wieder gründen würde. Und das war so 2019, 2020. Unsere älteste Tochter wurde da gerade eingeschult. Das heißt, wir haben uns auch wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Schule beschäftigt, um festzustellen, oh je, Mine, ich habe 1999 Abitur gemacht. Luisa geht jetzt 2019 in die Schule und in diesen 20 Jahren hat sich in der Welt so viel verändert und in der Schule nischt. Und das bedeutete im Grunde für uns als Umkehrschluss, oh je, Mine, die Vorbereitung aufs Leben, was ja im Kern der Job der Schule ist, aufs Berufsleben, der ist nicht mehr gewährleistet, diese Vorbereitung. Und das wiederum haben wir dann als Unternehmer als Chance gesehen, zu sagen, lass uns doch da etwas gründen, was tatsächlich ja Kids dabei hilft, sich aufs Leben vorzubereiten, aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das war die Ursprungsidee von Cleverly. Mit Cleverly sind wir dann jetzt gestartet, Anfang 2021, machen es also seit ungefähr anderthalb Jahren. Werden wir später nochmal zu sprechen. Das macht uns allen ganz großen Spaß, auf dieser Mission zu sein zu dürfen. Und für mich ist es auch nach 10 Jahren einfach, ja, fühlt sich großartig an, wieder von Null anzufangen. Also es gibt Tage, Stefan, da liebe ich es, alles wieder machen zu dürfen. Und es hat sich auch so viel verändert seit damals sozusagen. Und es gibt Tage, da hasse ich es, alles wieder von vorne und alleine machen zu müssen. Und in diesem Wechselspiel, der Wechselbad der Gefühle, befinde ich mich da eigentlich momentan 19 Leute stark, also noch klein, aber am Wachsen. Mhm. Und das ist eine wundervolle Mission, auf der wir da sein dürfen. Und ja, genau, so viel in aller Kürze zu mir und zu dem, was ich so mache.
Mega cool. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, alles, was in Richtung Body Change, würde ich einmal verweisen auf frühere Podcasts oder Videos oder sowas. Alleine dazu gibt es garantiert nochmal x Fragen. Aber lass mal auf das heute gucken. Finde ich ganz toll, dass du diesen Vergleich machst. Ne? Das hat sich 20 Jahre dort in der Schule nicht verändert. Aber vielleicht mal aus deinem persönlichen, was kannst du denn heutzutage aber auch gut mitnehmen aus deiner Vorerfahrung? Also irgendwie das ganze Thema irgendwie App und Technologie, Business und Marketing, irgendwie Kontakt oder sowas, weil es ist ja eine ganz neue Branche. Jetzt kommst du auch nicht, bist kein gelernter Lehrer. So Mentoring und Coaching, ne, sozusagen bringt ja jeder Unternehmer irgendwie mit sich mit. Aber aus meiner Sicht sind das so zwei Welten. Das eine ist super cool, irgendwie weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und auf der anderen Seite aber eine Branche fühlt sich nach, oder könnte ich mir vorstellen, würde ich das meinen, ich hätte davon gar keine Ahnung. So, und ist das so ein Pendel, ja, jeden Tag? Dinge, die ja, leicht fallen und Dinge, glaube, die schwer fallen?
Ja, also ich glaube, wenn man über 10 Jahre lang sehr schmerzhaft lernen durfte, was man kann und was man nicht kann, dann ist das ein richtig gutes Fundament, auf dem man dann wieder eine Firma aufbauen kann. Und das durfte ich lernen. Plus muss man fairerweise dazu auch sagen, dass ich mir natürlich in den letzten 10 Jahren ein Netzwerk aufgebaut habe, was es mir dann viel, viel leichter gemacht hat, auch tatsächlich im Bereich Fundraising sehr früh auch viel Geld aufnehmen zu können, was wir brauchen, weil es ein sehr, sehr dickes Brett. Also das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen. Und am Ende des Tages auch über diese 10 Jahre zu wissen, was für Leute brauche ich eigentlich, wie kann ich die finden, wie kann ich die für uns begeistern, weil am Ende des Tages, weißt du das selbst, Stefan, eine richtig gute Firma wirst du nur aufbauen können, wenn du auch richtig gute Talente attractest. Und auch da habe ich sozusagen natürlich viel mitnehmen können. Insofern war und ist das ein großer Vorteil. Und das, was ich total unterschätzt habe, ist, ich bin ja heute, und meine Mama ist sehr stolz darauf, nämlich vom Fernsehproduzent von seichter Unterhaltung bin ich jetzt plötzlich Bildungsunternehmer. Ja, wie toll ist denn das? Wie toll klingt denn das? Aber was mir gar nicht klar war, als Bildungsunternehmer bist du im Grunde genommen Politiker. Also du bist zumindest voll in der Bildungspolitik mit drin, weil Bildung geht in Deutschland nicht ohne Politik. Und das ist schon ein enormes Learning, was ich jetzt auch in sehr kurzer Zeit dort hatte. Weil das bedeutet ganz konkret, dass man sich mit Politikern und Politikerinnen zu den bildungspolitischen Themen austauschen kann und muss. Und dazu muss man, naja, erstmal eine eigene Meinung haben und man muss die auch fundiert vermittelt bekommen. Das ist, wenn man in anderen Bereichen ein Unternehmen aufbaut, kann man da eigentlich vor sich hin werkeln und dann ein Produkt bauen, was hoffentlich seine Zielgruppe findet. Und that's about it. Nicht so in der Bildungspolitik. Auch, weil wenn man etwas verändern möchte, was wir möchten, geht das in der Bildung ja gar nicht ganz ohne die Politik. Und insofern würde ich schätzen, dass jetzt ja 20% meiner Zeit geht tatsächlich für bildungspolitische Themen drauf.
Ja, krass.
Mit Netzwerken in dem Bereich, mit Treffen in diesen Bereichen, mit vielen Interviews, die auch mit Journalisten sind, die ja einen Bildungs-Background haben, ja, und seit 10, 15, 20 Jahren über Bildung schreiben. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, ja, wo ich sehr viel, sehr schnell lernen musste, um da nicht gleich unterzugehen, ja. Aber das ist ja wieder auch rum eine Herausforderung und Herausforderungen sind ja etwas Wundervolles. Insofern macht das mir großen Spaß. Aber ich hätte es nicht so eingeschätzt.
Ja, das glaube ich. Was erlebst du denn da jeden Tag? Wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen? Wirst du belächelt? Ja, ja, komm, das haben auch schon 100 andere vor dir passiert, probiert oder so. Danke, endlich mal jemand, der mit diesem Mindset und Spirit irgendwie an dieses Thema rangeht. So ein kleiner Schein am Ende des Tunnels. So, was erlebst du da jeden Tag?
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen die Genese sich anschauen. Also wir sind ja losgelaufen mit Cleverly unter der Prämisse zu sagen, wir wollen das Problem, dass Kids nicht gut aufs Leben vorbereitet werden, lösen. Mit einer Lösung, die parallel zum Schulsystem funktioniert. Vielleicht sprechen wir auch gleich dann nochmal ein bisschen über wie wir das machen. Aber darüber ist mir eben ganz schnell klar geworden, dass ein ganz entscheidender Aspekt, der in der Schule schief läuft, ist, dass was wir lernen und wie wir lernen. Das hat sich nämlich in den letzten 20 Jahren kaum verändert. Das, was wir lernen und das, wie wir lernen. So. Und wenn du jetzt also wirklich Impact auf die Lehrpläne haben möchtest, musst du natürlich mit den Kultusministern im Rahmen der Kultusministerkonferenz in die Diskussion gehen. Und daher war mir sehr schnell klar, Stefan, wenn ich das jetzt alleine als Friedrich, hello, Cleverly hier, wir sind vor 3 Monaten gegründet und wir wissen jetzt schon, wollen euch erzählen, wie ihr Bildung macht, das würde nicht funktionieren. Und deswegen haben wir vor einem Jahr, und das war ein cleverer Schachzug, haben wir die IDDB, die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter, ins Leben gerufen. Die IDDB sind mittlerweile über 80 digitale Bildungsanbieter, die gemeinsam, initiiert von dem Stefan von Sofatutor, von dem Alex von Simple Club und mir von Cleverly, die sozusagen für digitale Bildung, für bessere Bildung einstehen und kämpfen. Und innerhalb dieser Initiative sind wir natürlich viele. Und das hilft uns enorm, gehört zu werden und mitsprechen zu können. Also das war mein erstes Learning. Wenn du da irgendwie ein Einzelkämpfer bist, wirst du es schwer haben, weil Politik spricht aus vielerlei Gründen lieber mit sozusagen einem Konsortium an Interessensvertretern als mit einem. So, und deswegen war das sehr, sehr clever von uns, die IDDB ins Leben zu rufen. Seitens der Politik, aber auch seitens der Journalisten. Dann kommt man nämlich nicht auch als, hey, ich habe ein privates Bildungsunternehmen und möchte Geld verdienen, was ich ja nicht sage, aber sozusagen dann kommt man gar nicht in diese Bredouille. Und das, was wir dann sozusagen in den Gesprächen festgestellt haben, ist, dass wir sehr, sehr kritisch beäugt werden. Also sozusagen dieses, aha, diese Startups wollen uns jetzt also sagen, wie man gute Bildung macht, na, da sind wir uns mal nicht so sicher. Also das heißt, anders als ich das vielleicht erwartet hätte, dass insbesondere, wenn es um die digitale Bildung geht, die Politik offen ist und sagt, ey, ihr wisst, wie digitale Bildung geht, ihr macht das ja jeden Tag mit Millionen von Kindern, was die Lösungen, die wir anbieten, tun, werden wir da sehr kritisch beäugt. Und der zweite Punkt, den ich lernen musste, ist, wir als Unternehmer und Unternehmerin lieben es ja, schnell zu sein. Heute eine Idee, morgen die Umsetzung und übermorgen die Ergebnisse. Und das geht in der Bildung nicht. Und das geht auch deshalb nicht nur, weil die Menschen, die dort unterwegs sind, vielleicht nicht ganz so beweglich sind und nicht ganz so ungeduldig sind, wie wir das sind, aber das geht vor allem deshalb nicht, weil Bildung halt etwas Dezentrales ist. Jedes Bundesland hat sein eigenes Bildungsthema und seine eigenen Kultusminister. Und das allein sozusagen sorgt dafür, dass wenn du über Bildung und über Veränderungen der Bildung sprechen möchtest, musst du eigentlich mit 16 unterschiedlichen Bundesländern in das Gespräch gehen, faktisch. Und da passiert auch nicht immer alles logisch. Und das frustriert. Das frustriert stark, weil du siehst, Bundesland A macht etwas richtig gut und deswegen, und dann merkst du, und Bundesland B macht es genau deshalb nicht, weil Bundesland A das macht. Und das sozusagen zu lernen und trotzdem dran zu bleiben und mittel- und langfristig zu denken, ist etwas, was ich jetzt in dem Kontext stark habe lernen dürfen.
Ja, verstehe. Was ist denn dein Elevator-Pitch? Also, was ist so, triffst du jetzt auf so ein Kultusminister oder auch so ein Gremium oder mit wem auch immer du sprichst. Was sind so deine ersten 2 Minuten, die du erzählst?
Zu Cleverly oder zur IDDB?
Ich glaube zu Cleverly.
Aha, na, da siehst du schon, ne? Das sozusagen. Ich hab mindestens 2 Hüte auf, mein Lieber.
Ja, du hast gelernt, dass du 2 Hüte brauchst. Wie merkst du, welchen Hut du zuziehen musst? Vielleicht ist das die Frage.
Ja, also welchen Hut muss ich ziehen? Naja, am Ende des Tages, wenn ich mit politischen Vertretern spreche, dann spreche ich natürlich von der IDDB und vertrete die IDDB. Und auch mit, wenn ich mit Bildungsjournalisten spreche und ansonsten überall anders, ist natürlich Cleverly mein Pitch. Mhm. Und mein Cleverly-Pitch ist im Grunde genommen so ein bisschen der, den ich auch schon angedeutet habe, dass ich als Vater von schulpflichtigen Kindern gemeinsam mit meiner Frau festgestellt habe, dass Schule unsere Kids nicht gut aufs Leben vorbereitet. Und wir das uns dieses Problem angenommen haben. Und wie machen wir das? Indem wir zum einen den Familien und den Kids helfen, im Bereich Nachhilfe tatsächlich bessere Noten zu bekommen, weil das ist der Bereich, in dem der Leidensdruck sehr groß ist. Wenn der Max sitzen bleibt, weil er eine schlechte Note hat, droht sitzen zu bleiben, dann braucht er diese Unterstützung im Bereich der Nachhilfe. Und da setzen wir sozusagen an. Aber da hören wir nicht auf, sondern geht's weiter. Denn der Max kriegt dann von uns eben nicht nur einen Nachhilfelehrer an die Seite gestellt, sondern er bekommt dann eben auch einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt, die ihn bei Themen wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Lernen, Schulenprüfungsangst, Konzentration und Aufmerksamkeit unterstützt. Also diesen ganzen Themen, die unterhalb dieser schlechten Note liegen, aber eigentlich so viel wichtiger sind. So. Und das Mentoring passiert dann parallel zum Tutoring. Sorgt dann dafür, dass die Noten besser werden. Aber vor allem schaffen wir es dann im Mentoring herauszufinden, was der Max eigentlich wirklich liebt, was wirklich seine Stärken sind, was wirklich seine Potenziale sind. Und dann arbeiten wir im Mentoring mit Max genau an diesen Potenzialen, um dann im dritten Bereich die Themen und Fächer anzubieten bei Cleverly, die Max gerne machen würde, die es in der Schule leider nicht gibt. Und dann sozusagen führen wir den Max, angefangen bei der Nachhilfe durchs Mentoring, dann am Ende des Tages dorthin, dass er herausfindet, was ihm liegt, was er kann, daran arbeiten, damit er dann eines Tages tatsächlich mal vorbereitet in ein Berufsleben geht und das dann beruflich macht, was ihn wirklich erfüllt. Und das ist das, was wir sozusagen ganzheitlich bei Cleverly anschauen und was oberflächlich betrachtet Nachhilfe ist, aber unter der Oberfläche, Stefan, so viel mehr.
Verstehe ich.
Und das ist im Grunde genommen das, was wir tun.
Für mich klingt raus, dass ihr auf jeden Fall der Überzeugung seid, wenn ich Dinge gerne mache, wenn ich weiß, was ich will, dann fallen mir die Dinge leichter, ich lerne besser, ich bin zielstrebig und so weiter. Frage A, ist das so? Habe ich das richtig auf den Punkt gebracht? Und B, wer teilt denn in der Bildungsgesellschaft auch diese Überzeugung? Also ist das eigentlich auch schon bei allen, also es wäre jetzt auch so meine Überzeugung, aber triffst du auch gerade in der Politik entsprechend auch auf diese Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, dass, also Punkt eins, wir kommen ja alle auf die Welt mit unterschiedlichen Talenten. Und ich glaube, das Gefühl, wenn man irgendwann herausgefunden hat, was man wirklich kann und das dann auch tatsächlich machen zu dürfen und zu können, ist ja extrem erfüllend. Also wenn du morgens aufstehst und sagst, oh, wieder ein Tag voll mit einer Beschäftigung, die mich erfüllt. Das ist ja großartig. Und was ist eine Beschäftigung, die mich erfüllt? Na, in der Regel ist das etwas, was irgendwie in diesem Sweet Spot zwischen ich kann es gut und ich habe diese Fähigkeit, das zu tun und merke, dass ich darüber dann auch einen echten Impact habe, weil ich etwas besser kann als jemand anders. Und dieses Gefühl sozusagen zu haben, in diesem Bereich etwas machen zu können, ist etwas, was jeder sucht, glaube ich, total dran und wo wir unterstützen müssen, das herauszufinden. So, und dann treffen wir jetzt auf Schule. Und Schule ist ein System, in dem wir 8 Millionen Schüler und Schülerinnen fast schon zwangsläufig über einen Kamm scheren in Klassengrößen zwischen 24 und 30 Kids pro Klasse mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, die natürlich partiell überfordert sind, die individuellen Stärken und Vorlieben dann der einzelnen Schüler und Schülerin überhaupt herauszufinden, geschweige denn sie zu fördern. Das heißt sozusagen diese grundsätzliche Einteilung in Altersstufen, 12 Jahre alle in der 7. Klasse. Ist eben zu kurz gegriffen, weil nicht alle 12-Jährigen, und ich meine, das wissen wir, wenn wir über Marketing sprechen, nicht alle 34-Jährigen lieben das Gleiche. Nee, nur weil sie 34 sind. Und genauso lieben nicht alle 12-Jährigen genau das Gleiche. Und das ist im Grunde genommen so die Challenge, dass wir, dass Schule so gebaut ist, weil wir nur eine gewisse Anzahl von Lehrern und Lehrräumen haben und wir am Ende des Tages nach x Jahren über Noten eine Bewertung hinbekommen wollen, werden alle über einen Kamm geschoren. Und damit bleiben individuelle Stärken, Vorlieben, Fähigkeiten total auf der Strecke. Und das ist schwierig. Und dessen sind sich Politiker und Politikerinnen durchaus klar. Also das ist denen durchaus klar. Aber der Veränderungswille ist nicht wirklich gegeben. Und am Ende des Tages auch die sozusagen die Bereitschaft, und das würde ich stark auch fordern, kritisch zu hinterfragen, ob das, was sozusagen vor 50 Jahren Status quo war in terms of Vorbereitung aufs Leben, ob das immer noch Status quo ist und ob wir nicht massiv mal was an, zumindest wenn wir an der Individualität nichts verändern können, uns zumindest die Frage zu stellen, bereitet das, was wir aktuell lehren und wie wir lernen, die Kids gut immer noch gut aufs Leben vor? Mhm. Weil, und das ist auch krass, ich habe vor 2 Monaten eine Umfrage gelesen, da haben 72% aller Oberstufenschüler und Schülerinnen angegeben, dass sie jetzt dann ins Berufsleben einstarten und das voller Zukunftsangst und Unsicherheit. Mhm. Und du musst dir mal vorstellen, Stefan, stell dir mal vor, jemand wäre in deinem Unternehmen und nach 12 Jahren würde er sagen, ja, ich verlasse den Stefan jetzt und ich bin voller Unsicherheit und Zukunftsängste. Dann würdest du dich doch hinterfragen, ob du in den letzten 12 Jahren alles richtig gemacht hast, mhm. right? So, und das wird halt nicht getan und das ist schwierig. Mhm. Das ist schwierig.
Ja, wie kommen aktuell die Schülerinnen und Schüler auf die Cleverly-Plattform? Also was ist so der Antrieb? Ich kann mir vorstellen, es sind halt in der Regel irgendwie Eltern, die entdeckt haben, immerhin ein Bewusstsein für ihre Kinder haben. So, okay, da geht vielleicht ein bisschen mehr. Weil so ein 12-Jähriger wird nicht googeln und sagen, okay, könnte ich einen Mentor bitte irgendwie bekommen? Was passiert da? So, und hat sich das vielleicht auch schon mhm. verändert? Oder wie lernt ihr quasi auch als Unternehmen daraus?
Also das heißt, und deswegen auch so ein bisschen dieser Dreiklang, den ich vorhin meinte, initial bei den meisten, also es sind die Eltern, die zu uns kommen. Mhm. Schüler und Schülerinnen in der Regel haben kein gesteigertes Interesse daran, weder jetzt mit dem Thema Mentoring, weil das für sie auch nicht sehr griffig ist, noch mit dem Thema Nachhilfe. Wer macht schon gerne Nachhilfe?
Und parallel zur Schule, die ist ja auch schon anstrengend genug.
Noch parallel zur Schule, genau. Ja. Das heißt, im Regelfall sind das die Eltern, die zu uns kommen. Und im Regelfall sind das in den meisten Fällen auch Eltern, die deshalb initial zu uns kommen, weil der Sohn oder die Tochter eine schlechte Note haben. Und dann suchen die einfach Nachhilfe. Mhm. Dann gibt es ja unterschiedliche Anbieter und wir sind dann einer davon auf dieser Ebene. Und dann kommen die zu uns, hinterlassen uns ihre Telefonnummer und sagen, oh, unser Sohn Max, 8. Klasse Bayern, Riesennotfall. Der muss irgendwie auf eine 3 runter, sonst bleibt er sitzen. Und dann gehen wir in dieses Erstgespräch, merken, wie da brennt der Baum. Ja, also da hast du zu Hause Lernstress, da will der Vater keine Mathe in der 8. Klasse mehr und der Sohn will es auch nicht von ihm beigebracht bekommen. Also du triffst dann auf ein Umfeld, was tatsächlich jetzt schon schwer angeschlagen ist, lass ich mich so formulieren, und wo die Eltern sehr dankbar sind, wenn wir Hilfe anbieten, sagen, hey, wir können euch unterstützen. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wir dann schon zu dem Zeitpunkt ansetzen und sagen, Stefan, wir machen bei uns mehr als nur das. Mhm. Wir können dem Sohn ganzheitlich helfen. Wollt ihr nicht auch mal Mentoring ausprobieren? Und dann sagen die meisten Eltern, ja, das klingt spannend. Wir probieren das gerne kostenlos mal aus. Das können die dann tun. Und das ist dann sozusagen die erste Stunde, wo wir dann unsere Mentorin oder Mentor mit dem Kind verbinden. Und das ist der erste Zeitpunkt, wo wir anfangen, das Kind für uns zu gewinnen. Mhm. Weil das Kind dann plötzlich merkt, oh wow, der ist aber cool, der Nils. Mega Mentor, und endlich habe ich nicht mehr nur meinen Dad als Ansprechpartner, so jemand, der mich versteht, der auf Augenhöhe ist, der auch mein Fußballtrainer sein könnte. Also weißt du, dann entsteht so eine sehr starke Beziehung zwischen Mentor und Kind, die dann am Ende des Tages dafür sorgt, dass wir tatsächlich, das Kind sich auch öffnet und die fachliche Verbesserung auf Notenebene passiert, aber vor allem sozusagen dann eine neue Bezugsperson in das Leben des Kindes reinkommt. Und bei uns, das ist ja von der 1. bis zur 13. Klasse. Das heißt, wir haben Kids im Mentoring, die sind 2., 3., 4. Klasse. Wir haben aber auch Jugendliche im Mentoring bei uns, die sind 10., 11., 12. Klasse, also zu einem späteren Zeitpunkt. Und was hätte ich mir damals einen Mentor gewünscht, der mir ein bisschen gesagt, ey, Friedrich, das sind deine Stärken. Du bist ein kommunikativer Typ. Unternehmertum, sag dir das was. Schau, das ist ein Podcast, hör dir den mal an. Das ist ein Studiengang, der könnte was für dich sein. Das hatte ich nicht. Und das hätte ich mir so sehr gewünscht.
Ja, verstehe. Was sind das für Mentoren? Was sind das für, wie nennt man die Menschen, die Nachhilfe geben? Nachhilfegeber? Wer ist auch in eurem Core-Team? Also brauchst du auch tatsächlich Pädagogik, irgendwie Lehrwissenschaftler oder sowas, um Konzepte dieser Lernplattform oder Nachhilfeplattform plus Mentoring sich auszudenken? Und wer gibt dann tatsächlich auch die Bereiche?
Genau, also wir haben zwei unterschiedliche Gruppen. Das eine sind die Tutoren und Tutorinnen, also die Nachhilfelehrer, die das allesamt freiberuflich nebentätig in der Nebentätigkeit machen, wie man sich das vorstellen kann. Die die bei uns qualifiziert werden über so einen vierstufigen Prozess, bei dem wir dann herausfinden, kann diejenige das Fach auch wirklich unterrichten, wie unterrichtet sie das, also passt das pädagogisch und auch inhaltlich, und wenn die dann einmal sozusagen bei uns sich qualifiziert haben, dann dürfen die bei uns Nachhilfe geben. Das machen die in der Regel dann so zwischen 5 bis 10 Stunden pro Woche mit 2 bis 4 Schülerinnen. Und gibt's dann, die haben wir in unterschiedlichen Kategorien, je nachdem, wie viel Erfahrung die auch im Bereich Nachhilfe haben und aber auch in dem Fach. So, das ist sozusagen diese eine Schiene. Und die zweite Schiene sind dann unsere Mentoren und Mentorinnen. Da haben wir eine große Anzahl von denen wirklich bei uns fest angestellt im Team. Die haben alle ein abgeschlossenes pädagogisches Studium, langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und mit Erwachsenen und mit Eltern. Und gemeinsam mit denen und einem Team an Therapeuten, Therapeutinnen wurden die Mentoring Tracks bei uns gebaut, weil das ist ganz spannend. Wenn ein Kind zu uns kommt und wir sehen, zum einen schließen wir am Anfang aus, dass ein therapeutischer Bedarf vorliegt. Also wir machen bei Cleverly keine Therapie. Und wenn wir das ausschließen können, dass ein therapeutischer Bedarf vorliegt, dann schauen wir uns an, wo könnten wir das Kind idealerweise sozusagen ganz am Anfang unterstützen. Und nehmen wir mal an, das ist sowas wie Konzentration und Aufmerksamkeit oder Lernmotivation, dann sind das bei uns sogenannte Mentoring Tracks, die wir gemeinsam mit den Mentoren entwickelt haben, die dann tatsächlich sozusagen konfektioniert sind in 30-minütige Sessions und wo ein ganz klarer roter Faden da ist, was in jeder Session vermittelt wird, damit am Ende des Tages auch jede Mentorin und jeder Mentor das mit jedem Kind auch durchführen kann. Also das heißt, es ist keine zufällige Zusammenwürfelung eines Kindes mit einem Mentor und dann, okay, der Mentor wird das schon irgendwie hinbekommen, sondern wir als Cleverly haben eine ganz klare Vorgabe und auch einen Blick darauf, wie möchten wir eigentlich das Thema Lernmotivation vermitteln. Und das haben wir in Form von einem Track dann ausgearbeitet, und dieser Track ist die Basis und die Leitplanken für jeden Mentorin und für jeden Mentor, das dann auch zu machen, weil du musst dir vorstellen, am Ende des Tages passiert das ja at scale. Also wir haben ja das Ziel, mittelfristig 50.000 Kinder bei uns bei Cleverly zu unterstützen. Und dann reden wir von mehreren tausend Mentoren. Und dann kannst du sozusagen, ist es unglaublich wichtig, tatsächlich da auch eine Form von Konfektionierung zu haben, die, von der wir auch wissen, dass sie einen qualitativ hohen Anspruch hat und die wir auch kontrollieren können und die Basis ist, auf der dann Mentoring tatsächlich gemacht wird.
Finden oder wie viele, also ich habe es verstanden, ich kann bei euch Nachhilfe machen oder Mentoring, aber auch beides, ne? Und wie tauschen sich Tutor und Mentor aus?
Wir haben das sogenannte Cleverly Development der Sport, das ist am Ende des Tages unser sozusagen zentrales Nervensystem. Ein Dashboard, in das alle sozusagen, die an diesem Entwicklungsprozess teilhaben, Eltern, Kind, Tutor und Mentor, Einblick haben, unterschiedliche Views natürlich. Und wir vereinbaren ganz am Anfang, bevor die Reise losgeht, was für Ziele wir uns auch setzen im Tutoring und im Mentoring. Und dann arbeiten die jeweiligen Stakeholder in dieses Dashboard hinein. Und das wird dann allen anderen transparent gemacht. Bedeutet sozusagen, dass auch die Eltern zu jedem Zeitpunkt sehen können, wo steht mein Kind eigentlich gerade, was für sie super wertvoll und wichtig ist. Und wir wiederum natürlich aus dem, was im Tutoring an Fortschritt gemacht wird, lernen und das auch transparent sehen. Und gleiches gilt für das Mentoring.
Also erstmal mega cool, gerade so der Dashboard-Ansatz, also das zentral Daten zusammenlaufen lassen, die Transparenz für die Eltern. Gibt es etwas, was ihr noch mit diesen Daten macht? Also bringt ihr das in einer, also ich bin immer ganz gespannt, ich komme ja selber auch sehr stark aus dem E-Commerce-Verkauf von Produkten sozusagen, da gibt es ja ganz viel Analytics und so weiter. Ne? Aber welche Datenanalyse und Interpretationsebenen gibt es eigentlich auch in anderen Bereichen? Also ich denke mir so, boah, krass, mega geil, was man dort auch vielleicht für Synergien oder Effekte sehen kann, über die ihr vielleicht so gar nicht rational drüber nachgedacht habt. So irgendwann so, boah, krass, bei dem hatten wir diesen Erfolg, bei dem Kind, bei dem das. Interessant, da kommt ja ein Muster raus oder sowas. Seid ihr, habt ihr da einen Blick für oder ist das sogar irgendwie ganz stark eure, euer Daily Doing da?
Also die Chance, die wir da sehen, sind schon richtig groß. Weil du musst dir vorstellen, wenn du dir mal anschaust, wie bis dato Nachhilfe gemacht wird, das ist wirklich nur der Sohn hat eine 5 in Mathe, wir verknüpfen den mit einem guten Mathe-Nachhilfelehrer und entweder nach X Zeit wird die Mathe-Note besser oder nicht. So, end of story. Und was wir ja sozusagen, womit wir angetreten sind zu sagen, ja, auch wir arbeiten an dieser Mathe-Note fachlich, aber wir glauben ganz stark daran, dass durch das Arbeiten an den Persönlichkeitsthemen sich die Mathe-Note verbessern wird, aber auch andere Noten und wir auch Begleiterscheinungen haben, die sehr positiv sind, nämlich zum Beispiel, dass der Junge am Abendbrottisch wieder kommuniziert mit den Eltern und selbstbewusst in der Schule auftritt und so weiter und so fort. So, das sind Thesen, die wir haben. Und diese dann zahlenbasiert belegen zu können, at some point, der Gedanke ist großartig. Also, dass wir wirklich dann sagen können, hey, Kids, die initial mit dem Thema Mathe zu uns gekommen sind und die parallel dazu Lern- und Arbeitsverhalten und Lernmotivation im Mentoring gemacht haben, bei denen haben sich dann nach X Zeit Y Effekte herausgestellt, die uns wiederum zeigen, dass genau diese Kombination auch zukünftig Kindern helfen wird, beides zusammenzumachen, und das wird dann zu diesen und jenen Ergebnissen führen. Und natürlich ist das eine ganz große Chance, etwas, was sonst im Mentoring so weich ist. Also klar, wir kriegen ja Feedback von den Eltern, oh, der ist jetzt selbstbewusster, aber das sozusagen ein bisschen zahlenbasierter auch tatsächlich auswerten zu können, ist die Vorstellung ist wirklich toll. Ja.
Jetzt mal ein paar Jahre auch oder mittelfristig, wie gesagt, 50.000 Kinder auf eurer Plattform. Was fehlt euch denn da noch? Wie kommt ihr da hin? Was sind eure Skalierungshebel? Kannst du auch da noch Dinge wieder benutzen, deine Learnings aus den ersten 10 Jahren deines unternehmerischen Daseins? Was hat damals funktioniert? Was funktioniert heute auch noch? Und was funktioniert eigentlich in dem Bildungsbereich gar nicht, wie vielleicht bei Body Change?
Ich glaube, was toll ist, ist so ein bisschen, dass man als Unternehmer, der schon mal eine Company gebaut hat, erkennt man Muster. Und so eine Firma geht eigentlich immer durch sehr ähnliche, vergleichbare Phasen. Letztes Jahr 2021, also unser erstes Jahr, war die ganz große Frage, ist das nur eine Idee, Schnapsidee, oder könnte das ein Geschäftsmodell sein? Wann spürt man, ob das auch ein Geschäftsmodell sein könnte? Naja, spätestens dann, wenn man merkt, dass auch Menschen, die einen nicht kennen, bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Und das auch nicht nur einmal, sondern sozusagen mittel- und längerfristig. Und den Beweis, dass diesen Ansatz, den wir hier verfolgen, in der Kombination aus Tutoring und Mentoring, dass der angenommen wird, dass Menschen dafür bereit sind zu zahlen, dass sie das schätzen, was sie bekommen, den sind wir letztes Jahr angetreten, und da können wir einen Haken dahinter machen. Das ist super. So, das war Jahr 1. Jahr 2, da sind wir jetzt gerade dran. Müssen wir beweisen, sind wir dabei zu beweisen, dass es uns gelingt, Strukturen zu bauen, auf denen wir skalieren können. Weil wenn man 3, 4, 5, 6, 8, 10.000 Stunden pro Monat hat, mit allem, was dazugehört, Tutor, Matching, Stunden fallen aus, umbuchen, neue Stunden buchen, Abrechnung, holy moly, das willst du nicht alles händisch über Telefon machen, sondern das willst du auf einer Plattform machen, die das auch wirklich abbilden kann. Und die bauen wir jetzt gerade, ja, um sozusagen das Potenzial auch zu haben, da eben dann viele, viele tausend Stunden mehr drauf stattfinden zu lassen zu können. Und was wir in diesem Jahr machen, ist, naja, auch die Teamstrukturen zu bauen, auf denen wir dann skalieren können, ja. Und das ist sozusagen jetzt das Jahr 2. Und im nächsten Jahr, also im Jahr 3, werden wir dann anfangen, auf den dann gebauten Strukturen zu skalieren. Und was bedeutet es zu skalieren? Naja, dass wir in der Kommunikation nach außen noch lauter werden, dass wir noch mehr Kanäle fahren und am Ende des Tages auch noch mehr Geld im Marketing ausgeben, um die Botschaft, die wir haben, an noch mehr Eltern zu bringen. Um dann mehr Kids auch tatsächlich auf unsere Plattform zu bringen. Und eins ist auch klar, Stefan, dass das Problem, dass Schule, wie sie heute ist, unsere Kinder nicht mehr adäquat aufs Leben vorbereitet, ist kein rein deutsches Problem, sondern das ist eigentlich ein weltweites Problem. Denn Schule hat sich in in fast keinem Land auf der Welt sozusagen großartig genauso schnell weiterentwickelt, wie die Welt sich gedreht hat. Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass wir mit Cleverly sicherlich nicht in Deutschland stoppen werden, sondern dass wir sicherlich auch, wie damals mit Body Change, ins Ausland gehen werden und auch Kids aus anderen Ländern dabei unterstützen und Familien dabei unterstützen wollen, richtig aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das ist dann sozusagen dann der übernächste Schritt, wenn du so möchtest. Aber das funktioniert erst, wenn wir in Deutschland für uns bewiesen haben, dass wir sozusagen nicht nur diesen Product-Market-Fit haben, sondern dass wir am Ende, und das ist, glaube ich, das Allerentscheidendste, unser Produkt so bauen, dass die Eltern gar nicht mehr ohne es wollen. Weil ich glaube ganz stark dran, dass dieses Modell Fitnessstudio-Abo-Falle, dass das ausgedient hat. Sondern ich glaube, du musst heute ein Produkt bauen, was deine Kunden so sehr lieben, dass sie es nie hergeben wollen würden. Und dann wirst du sie lange halten können. Und genau das ist unser Ziel. Und das können wir aber nicht in 6 Monaten beweisen, sondern dafür brauchen wir einen Zeitraum. Und den werden wir uns nehmen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann werden wir sicherlich damit auch ins Ausland gehen. Aber ich glaube, durch den Aspekt des Mentorings und die Chance, Kids tatsächlich mittel- bis längerfristig zu begleiten, weil eine 12-Jährige steht vor anderen Herausforderungen als eine 16-Jährige, als eine 18-Jährige, wechselnden Herausforderungen. Da gibt uns das Mentoring wirklich die Chance, auch für diese Kids über mehrere Jahre ein Partner zu sein, der sie fördert und stützt. Und das gibt uns auch die Chance, tatsächlich ein Produkt zu bauen, was die Eltern gerne und auch länger sozusagen als Teil ihrer Familie sehen.
Ich finde es ziemlich cool, dass ihr euch Jahr für Jahr eure Arbeitshypothesen sucht, ne, und sagt, okay, daran glauben wir, jetzt machen wir mal und jetzt haben wir etwas vertestet, verprobt und eben auch da den Beweis erbracht. Ich glaube ganz fest, das ist eben diese Startup-Mentalität, die euch dann Geschwindigkeit bringt, obwohl es ein schwieriges politisches Umfeld ist. Noch eine Frage, woher bekommst du denn deine Inspiration? Also so und dieses Unternehmen ist auch aufzubauen, aber auch wirklich für diese Lernimpulse, du hast andere Länder angesprochen und so weiter. Mit wem sprichst du? Wo gehst du hin und sagst, du bist da auf dem richtigen Dampfer eigentlich unterwegs?
Ich glaube, was du ansprichst, Stefan, ist ganz entscheidend, weil der Friedrich, mit dem du heute sprichst, ist ein anderer Friedrich als der von vor 10 Jahren. Weil der Friedrich von vor 10 Jahren, der wollte sich selbst beweisen, dass er eine Internetfirma aufbauen kann und die verkaufen kann. Das ist nicht mehr der Friedrich, der heute mit dir spricht, sondern da bin ich zur Ruhe gekommen. Das ist nicht mehr mein Antrieb, sondern mein Antrieb ist tatsächlich für meine Mädchen und für alle anderen Kids da draußen eine richtig gute Lösung zu bauen. Und das motiviert mich so sehr, dass ich mir auch alle Zeit der Welt nehme, um das hinzubekommen. Und das ist mein oberster Antrieb. Und das ist so toll, weil damit sozusagen giere ich nicht nach irgendwelchen Quick-Themen, sondern ich glaube ganz stark daran, dass wir dieses Problem für uns als Gesellschaft lösen müssen. Und ich glaube, dass wir ein Teil dieser Lösung sein können. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, Stefan, dass es nicht eine Frage ist, ob Cleverly sich durchsetzen wird, sondern nur eine Frage, wann. Und wie viel Zeit es braucht. Und wir als Team, wir nehmen uns alle Zeit, die wir haben. Unsere Lebenszeit, um das zu bauen. Und das ist diese Grundeinstellung ist eine sehr wohl- und guttuende. Verstehst du, was ich meine? Weil es eine nachhaltige und langfristige ist. Und das macht mir große Freude. Und deswegen sozusagen, wissend, dass das ein wundervoller Marathon ist, stehe ich jeden Tag gerne wieder auf und laufe weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was das Mindset ist schon ganz entscheidend, wenn ich jetzt drauf schaue, was ich mache und wie ich das mache. Und die anderen Punkte sind auch ein bisschen daraus getrieben, denn Julia und ich, die wir das jetzt gemeinsam gegründet haben und die wir selbst Eltern sind, wollen eine Lösung bauen, die wir auch für unsere Kinder so haben wollen würden. Und deswegen ist sie sehr flexibel. Deswegen können die Stunden von der ganzen Familie genutzt werden. Deswegen kannst du in den Ferien pausieren. Deswegen kannst du nach 6 Monaten kündigen, wann immer du willst. Also deswegen sozusagen bauen wir ein Produkt, was von Eltern für Eltern ist. Und das wiederum erhöht massiv die Chance am Ende des Tages, dass es auch Anklang findet bei Gleichgesinnten, die vor der gleichen Herausforderung stehen. Und ansonsten sozusagen inhaltliche Inspiration suche ich mir im Grunde genommen in so Gesprächen, wie wir die heute führen. Ja, also ich versuche mich mit Gründern und Gründerinnen in regelmäßigen Abständen auszutauschen und zu erfahren, wie gehen sie an neue Themen und neue Herausforderungen ran, und höre mir Podcasts an und bin aber, und das ist, glaube ich, ein Vorteil, ich bin damals, Stefan, wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Ernährungsabnehmthema gekommen. Ich hatte keinen Schimmer davon und habe einfach gemacht. Und jetzt bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zum Thema Bildung gekommen. Und nur weil alle sagen, dass es nicht geht, heißt noch lange nicht, dass wir es nicht trotzdem sehr gut hinbekommen können. Und genauso mache ich das, ja. Und das ist, glaube ich, sozusagen diese Portion. Ich habe meine Naivität im Marketing und im Bauen von Unternehmen ein bisschen verloren. Aber meine Naivität, ein neues Thema so anzugehen, als wüsste ich schon, wie es laufen wird, ist gar nicht so schlecht. Und das versuche ich jetzt hier auch wieder zu machen. Und vielleicht auch noch abschließend, das wird sicherlich nicht meine letzte Firma sein, weil es mir so große Freude macht, Firmen zu bauen, will ich auch noch weitere Firmen bauen. Und deswegen sehe ich auch das wiederum nur als weitere wundervolle Reise, auf der ich ganz viel lernen kann, um dann wieder at some point neu einstarten zu können.
Mega, mega Schlusswort. Ich würde sagen, das ist aber auch absolut der Differenzierungsfaktor, den ich heute von dir mitbekommen habe. Deine Einstellung, deine Überzeugung, auch einen Lebensabschnitt dann auch einfach mal wieder abzuhaken und zu sagen, ne, so, ich selber habe mich verändert, jetzt gehe ich auf das nächste Thema und deswegen bin ich überzeugt, Cleverly wird funktionieren. Nur die Frage, wann und in welchem Scale. Mega cool. Frederik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, also ich warte jetzt noch ein paar Jahre, bis meine Kids an der Schule sind und mindestens das Mentoring-Programm werde ich dann ausprobieren. Ich hoffe, dass sie die Tutor-Sachen nicht brauchen, sozusagen, aber werden wir mal sehen.
danke, dass ich heute zu Gast sein durfte und ich hoffe sehr stark darauf, dass wir uns bald wieder im echten Leben begegnen, umarmen und gemeinsam Dinge machen. Viele Grüße aus Berlin, mein Lieber, ja?
Danke, mach's gut, ciao, ciao.
Ciao.